Herzlich willkommen zum The Path of Purpose Podcast, dein Podcast für Leadership, große Visionen und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Simona Deckers, Leadership Advisor und Gründerin von Shanti Company. Meine Mission ist es, Menschen mit zeitlosen Lebens- und Erfolgsprinzipien zu empowern, ihre Visionen lebendig werden zu lassen und ihre Leadership-Potenziale zu entfalten. Leadership und persönliche Weiterentwicklung sind die Fähigkeiten, die uns Sinn erschließen, uns privat und beruflich weiterbringen und erfüllen. Das bringt dir dieser Podcast näher. Du hörst faszinierende Interviews mit Thought-Leadern, inspirierenden Menschen, die über ihre Visionen, aber auch über ihre Erfahrungen und Herausforderungen in ihrem Leben sprechen. Du bekommst transformierende Impulse, hörst Diskussionen, die den Nerv der Zeit treffen und bekommst Antworten auf die großen Themen und Fragen von Wirtschaft und Gesellschaft. Es gibt auch Solo-Folgen mit mir zu aktuellen Leadership-Themen. Mit diesem Podcast möchte ich dich inspirieren, mitreißen und motivieren für Leadership, Innovation und Entwicklung. Mach dir Notizen und stell dich auf Aha-Momente ein. Teile diesen Podcast mit deinen Freunden und Kollegen. Die Welt braucht mehr gutes Leadership, den Fokus auf Lösung und Positivität. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Path of Purpose Podcast und heute ist bei mir zu Gast Professor Nadine Kammerlander. Sie ist Professorin und Inhaberin des Lehrstuhls für Familienunternehmen an der WHU. Herzlich willkommen, Nadine.
Ja, hallo, freut mich hier zu sein.
Nadine, du hast einen sehr faszinierenden Hintergrund und hast einen sehr multidisziplinarischen Hintergrund. Du hast als Physikerin begonnen, bist dann zur Betriebswirtschaftslehre gewechselt, hast in der Beratung gearbeitet. Was hat dich dazu inspiriert, diesen Weg zu gehen?
Also dieser Weg war von vornherein nicht so klar. Ich habe meistens in meinem Leben das gemacht, wo ich A, Spaß dran hatte und B, das Gefühl hatte, möglichst viel auch bewirken zu können. Das war für mich der Grund, warum ich direkt nach meinem Abitur Physik studiert habe an der TU München, das Ganze auch doch ziemlich erfolgreich abgeschlossen habe. Und ich habe mich dann in den letzten Monaten meines Studiums entschlossen, anders als viele andere, nicht in Physik zu promovieren, sondern was anderes zu machen, weil ich nicht mein ganzes Leben irgendwie in der Physik sah. Und da kam das damals ganz gut, dass mir eine Unternehmensberatung McKinsey ein Angebot machte, damals, ohne dass ich mich jemals dort beworben hätte. Das lief über ein Stipendienprogramm. Und in dieser Zeit bei der Unternehmensberatung habe ich gelernt, dass Wirtschaft doch was total Spannendes ist. Für Physiker ist das ja schon mal ein ziemlich großer Schritt, diese Erkenntnis. Und es hat mir total Spaß gemacht, die Wirtschaft zu erleben, die Wirtschaft zu verbessern. Und das war für mich damals der Grund zu sagen, ich ersetze da jetzt eine Promotion drauf. Und während der Promotion habe ich festgestellt, dass das Unileben mir doch wieder sehr viel Spaß macht. Und das war dann die Entscheidung, in dem Bereich auch zu bleiben und eine Professur anzustreben, die ich jetzt seit mittlerweile 9 Jahren an der WHU auch haben darf.
Oh, toll. Ja, spannend. Und das finde ich sehr schön und sehr menschlich, ne? Also dem zu folgen, was einen inspiriert, was einem Spaß macht und nicht so stur bei etwas zu bleiben. Das ist einmal eine Entscheidung, das muss ich durchziehen, ne? Das kann ich sehr nachvollziehen. Das war bei mir definitiv auch so. Heute arbeitest du an der WHU. Du hast einen Schwerpunkt gesetzt, Familienunternehmen. Was fasziniert dich ganz besonders an den Familienunternehmen, an mittelständischen Unternehmen? Und welche Herausforderungen und Chancen siehst du da in dem Bereich?
Also, warum Familienunternehmen? Es gibt eigentlich zwei Gründe dafür. Der eine Grund ist, dass es einfach nie langweilig wird. Also so als Physikerin schätze ich ja doch Komplexität. Und bei Familienunternehmen kommt zusätzlich zu der rein betriebswirtschaftlichen noch eine weitere familiäre, emotionale, nicht immer ganz rationale Komponente dazu. Das heißt, man lernt einfach auch nie aus. Es ist nicht so, dass man immer das gleiche Programm, die gleichen Strategien abzieht, sondern jeder Fall ist irgendwie doch anders und das macht das herausfordernder, aber auch spannender. Und die zweite Komponente ist, dass es einfach wirklich der menschliche Teil der Wirtschaft ist. Da stehen Menschen hinter den Unternehmen, die nicht alle, aber die allermeisten wirklich auch Werte vertreten, Werte verinnerlicht haben und diese dann auch im Berufsleben ausleben. Klar, die wollen alle ihren Profit verdienen, ihr Unternehmen auch vergrößern und skalieren. Aber ich habe dabei einfach unglaublich viele bewundernswerte Menschen in Gesprächen kennengelernt, die sich Sorgen um ihre Mitarbeitenden, um die Region, in der sie tätig sind, um die Zukunft unserer Wirtschaft und die Gesellschaft im Allgemeinen. Und das sind unglaublich bereichernde Gespräche, die ich da führen darf.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Also da steckt sehr viel Herzblut in den Familienunternehmen.
Ja.
Absolut. Gehen wir doch noch mal kurz zurück zur Beratung, wo du ja deine Leidenschaft für Wirtschaft entdeckt hast und gemerkt hast, Wirtschaft ist ja sehr spannend. Wie hat das irgendwie so deine Arbeit, die du heute machst, geprägt? Oder was bringst du damit rein von dieser Erfahrung bei McKinsey?
Also ich würde sagen, insgesamt hat meine Ausbildung und meine Erfahrung, das, was ich jetzt mache, sehr geprägt, auch wenn man das auf den ersten Blick nicht sieht. Weil ich mache jetzt hauptsächlich, man nennt das qualitative Forschung. Das heißt, ich spreche vor allem mit Familienunternehmern und ziehe daraus auch Schlüsse. Aber es ist so, dass beispielsweise das Physikstudium mir beigebracht hat, wirklich auch faktenbasiert logisch zu argumentieren, sodass ich immer frage, okay, was ist jetzt wirklich eine logische Folge und was ist keine logische Folge? Und bei McKinsey habe ich gelernt, wahnsinnig effizient, aber trotzdem mit sehr guter Qualität zu arbeiten. Und das kommt mir jetzt total entgegen, weil so ein Professorenjob, man stellt sich das ja von außen oft so entspannt vor, ein paar Vorlesungen, ein bisschen Forschung und das war's. Aber mein Terminkalender ist auch wahnsinnig voll. Das schaffe ich eben nur, weil ich in den ersten Jahren meines Berufslebens auch wirklich darauf getrimmt wurde, Dinge effizient, aber nicht schlampig, sondern immer mit hoher oder sehr hoher Qualität zu erledigen. Ich darauf getrimmt wurde und das hat mir schon sehr viel weitergeholfen.
Ja, toll. Jetzt stehen viele Unternehmen vor großen Herausforderungen oder vor Transformationssprüngen. Wie siehst du das in den Familienunternehmen, in den mittelständischen Unternehmen? Wie innovativ sind diese Unternehmen, um auf die Fragen von heute zu antworten?
Also zuerst muss man mal sagen, Familienunternehmen und vor allem der Mittelstand waren schon immer wahnsinnig innovativ. Das sieht man manchmal von außen nicht. Ja, so Studierende denken oft, Familienunternehmen, ja, das sind irgendwie so ein paar verschlafene, irgendwie ganz schnuckelige, aber halt doch sehr traditionelle Unternehmen. Und auch beim Journalismus wird das oft so dargestellt, aber das stimmt nicht. Wir haben vor ein paar Jahren eine Studie gemacht, eine Meta-Analyse. Da haben wir hunderttausende Datenpunkte aus der ganzen Welt einbezogen, die irgendwann mal gesammelt und veröffentlicht oder auch nicht veröffentlicht wurden. Und wir haben da festgestellt, Familienunternehmen investieren zwar weniger in Innovation, sie bekommen aber am Ende mehr raus. Warum? Naja, weil sie in Generationen denken. Sie wissen, dass das Unternehmen noch ein neues Geschäftsmodell, neue Produkte braucht, wenn das in 30 Jahren noch stehen will. Und sie haben wirkliches Interesse. Wir haben hier keine Manager, die sagen, 2 Jahre mache ich noch und nach mir die Sintflut, sondern die wollen da Jahre bleiben, Jahrzehnte bleiben. Und selbst wenn die kurz vor der Rente stehen, wissen die ganz oft, dass danach ihr Sohn oder ihre Tochter ins Unternehmen geht und denen wollen sie auch ein gutes Unternehmen hinterlassen. Das heißt, die Innovationskraft ist insgesamt schon ganz hoch. Sieht aber ein bisschen anders aus. Also so die wirklich risikoreichen, riskanten Innovationen, die werden wir in Familienunternehmen nicht sehen. Das ergibt ja auch überhaupt keinen Sinn. Ne? Denn eine Fehlentscheidung in einem Familienunternehmen würde bedeuten, dass das Lebenswerk, das eigene Lebenswerk und das Lebenswerk der Vorfahren zugrunde gerichtet wird. Und den Familienunternehmern liegt ja auch viel an ihren Mitarbeitenden. Das heißt, solche Situationen wollen die auf jeden Fall vermeiden. Das führt dazu, dass Familienunternehmen oft nicht die großen Innovationen tätigen, sondern eher kleine und dafür stetige Innovationen vorantreiben. Im Moment ist es allerdings schwierig, denn im Moment haben wir eine Situation, wo ganz viele Anforderungen gleichzeitig auf Familienunternehmen einprasseln. Wir haben die geopolitischen Instabilitäten. Wir haben eine sehr schnelle technologische Weiterentwicklung. Wir haben Konkurrenz von überall auf der Welt bei einer gleichzeitig eher schwierigen Nachfragelage und hohen Energiepreisen. Mhm. Und dazu kommen noch die ganzen Bürokratieanforderungen aus der Politik, die gleichzeitig mit sowohl der digitalen als auch der nachhaltigen Transformation vorangetrieben werden sollten. Und das führt im Moment dazu, dass doch relativ viel Druck auf den Familienunternehmen herrscht.
Ja. Siehst du, hat sich da auch was verändert, wenn es um Übergaben geht? Ne? Das wird ja auch sehr häufig dargestellt, dass das so oft der Knackpunkt ist bei Familienunternehmen, wenn ein Wechsel ansteht. Wie siehst du das? Wie gestalten Unternehmen das heute, die Übergabe? Wie war es früher? Gibt's da Veränderungen oder ist das Business as usual, so wie das immer war?
Da gibt's deutliche Veränderungen. Also wenn wir so ans Ende des letzten Jahrhunderts gucken, da war das üblich, der älteste Sohn hat das Unternehmen übernommen. Und wenn es der nicht geschafft hat, vielleicht noch sein jüngerer Bruder, aber das war quasi Gesetz, der Alter und Geschlecht. Mhm. Und man hatte eigentlich auch gar nicht viel Wahl, sich dagegen zu wehren. Also ich kenne doch den ein oder anderen Familienunternehmer, der das aufgrund von Druck geworden ist, weil er entweder wusste, dass die Eltern ganz explizit gesagt haben, Sohn, du mögest bitte übernehmen, oder die haben das so implizit gespürt, dass der Wunsch da ist. Mhm. Diejenigen, die heute übernehmen, die machen das eher aus einer freien Entscheidung heraus, weil sie das wirklich wollen. Mhm. Das führt aber dazu, dass wir insgesamt weniger Nachfolger aus der Familie haben. Ich kenne ganz viele junge Leute, die sagen, ich möchte das elterliche Unternehmen nicht übernehmen. Mhm. Die möchten stattdessen lieber selber gründen und damit zeigen, dass sie es auch selber wirklich können und dass es ihr eigener Verdienst ist. Mhm. Oder die wollen was ganz was anderes machen. Oder die wollen beispielsweise nicht irgendwo in der Pampa das Familienunternehmen übernehmen, sondern wollen in der Großstadt arbeiten. Das heißt, es gibt so viele Gründe, die mittlerweile dafür sprechen, dass Familienmitglieder, Kinder das Unternehmen nicht übernehmen wollen. Und deswegen sehen wir weniger familieninterne Nachfolgen. Mhm. Ich würde aber behaupten, dass die Nachfolgen, die wir sehen im Moment, dass es sehr viele sehr, sehr fähige Menschen auch sind. Die sind gut ausgebildet, die sind motiviert und das sind auch diejenigen, die potenziell das Zeug dazu haben, diese Transformation, die wir gerade angesprochen haben, wirklich voranzutreiben. Mhm.
Gibt es da Familienunternehmen, die dich besonders beeindruckt haben?
Da gibt's total viele.
Ja.
Also beispielsweise, ich bin ein großer Fan von dem Familienunternehmen Edding, die über die Jahre es wunderbar geschafft haben, Talente aus der Familie mit einzubeziehen, gleichzeitig aber auch immer auf der Suche nach wirklich guten externen Managern waren und die sich der Nachhaltigkeit verschrieben haben und gleichzeitig noch super innovativ sind, aber auch so das Philanthropische nicht vergessen haben. Also für die Gruppe der wirklich klasse Familienunternehmen ist das, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Beispiel.
Toll, danke. Du hast gerade angesprochen Nachhaltigkeit. Wir sehen Trends in der Unternehmenswelt zu Sustainability, Nachhaltigkeit, aber auch Diversität, Inklusion, also New Work. Mhm. Wie stehen Familienunternehmen dazu? Was gibt es da für Erwartungen an sie? Mhm.
Also die Erwartungen an Familienunternehmen sind bei dem Thema, vor allem was Nachhaltigkeit anbetrifft, deutlich höher als bei anderen Unternehmen. Ja, weil man sagt, naja, da steht ja eine Familie dahinter, die muss das ja anders als der Aktienmarkt auch wirklich verstehen, warum Nachhaltigkeit wichtig ist. Ich glaube, momentan, wenn wir diese Nachhaltigkeitsdebatte betrachten, ist ein Problem, dass jeder über irgendwas anderes spricht. Wenn ich mit Unternehmern spreche und das Wort Nachhaltigkeit fällt, dann denken viele sofort an Richtlinien, Reporting, ja, DSRD und so weiter und so fort. Ja. Und da, das mögen Familienunternehmen nicht und da sind die auch nicht wirklich gut drin. Ja. Also wenn wir uns dieses Reporting-Thema angucken, dann ist das ehrlicherweise auch vor allem eine Frage der Größe. Je größer das Unternehmen, desto mehr Ressourcen habe ich, um dieses ganze Reporting auch abzuarbeiten. Und Familienunternehmen sind ja eher effizient und schlank aufgestellt. Und das bedeutet natürlich, dass die diese Ressourcen oft nicht haben. Wo Familienunternehmen aber wirklich gut sind, oder einige zumindest, das ist bei dem Thema wirkliche Nachhaltigkeit. Also kein Greenwashing, sondern wirklich was zu tun und das System auch komplett zu verstehen. Also da ist eins meiner Lieblingsbeispiele ein rheinland-pfälzisches Unternehmen. Das Familienunternehmen, das nennt sich Werner und Merz, ist den meisten Konsumenten unter ihrer Hauptmarke Frosch bekannt. Und was da so faszinierend ist, ist, dass die sich wirklich holistisch mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Also die haben nicht nur gesagt, wir brauchen ein paar Solarmodule am Dach und ein bisschen Elektromobilität in der Flotte, sondern die haben sich den kompletten Prozess angeguckt, quasi von der Verpackung bis hin zu den Inhaltsstoffen, bis hin zum Gebäudemanagement, bis hin, was passiert eigentlich mit den Abfallstoffen aus der Produktion und wo kann man die noch sinnvoll einsetzen. Also die haben den kompletten Prozess durchdacht. Und das ist etwas, das sieht man, denke ich, mehr bei Familienunternehmen als bei anderen Unternehmen, die sich nur fragen würden, okay, was kann man denn gut vermarkten oder wo kann man Geld einsparen?
Ja, sehr spannend. Ja, diese ganzheitliche Sicht, die ist dann natürlich auch sehr attraktiv für viele. Das macht sie zum attraktiven Arbeitgeber, ne?
Genau.
Definitiv. Was können mittelständische Unternehmen von Konzernen lernen und umgekehrt?
Ja, das ist eine sehr gute, aber auch eine
schwierige
Frage, ja. Ja,
knifflig.
Also ich würde mal sagen, Konzerne sind oft schnell dabei, Dinge auszuprobieren und dann aber auch oft schnell dabei, Dinge schnell wieder abzusetzen, wenn es im ersten Moment nicht funktioniert hat. Und ich glaube, da können Familienunternehmen schon einiges lernen. Also ein Beispiel, wir hatten vor einigen Jahren ja sehr viel Corporate Venturing Aktivitäten, wo Großkonzerne dann in Startups investiert haben, was oft nicht so funktioniert hat. Viele von den Programmen werden wieder runtergefahren. Wir sehen aber jetzt einige Familienunternehmen, die das sehr, sehr erfolgreich auch selber machen. Und ich denke, bei solchen Dingen kann man sich einfach abgucken, was sind so die Trends bei den Großkonzernen und was kann dabei dann funktionieren. Und das kann man dann auf das eigene Familienunternehmen auch adaptieren. Was dabei wichtig ist, irgendjemand sagte mal in der Wissenschaft, jetzt mal auf Deutsch übersetzt, warum können Familienunternehmen eigentlich nicht mehr wie Nicht-Familienunternehmen sein? Und das ist aber eine gefährliche Frage, denn wenn Familienunternehmen versuchen, die Großkonzerne zu imitieren, dann verlieren die ja auch ihre eigenen Stärken, ja, ihre guten Entscheidungen beispielsweise oder ihre schnellen Entscheidungen beispielsweise. Und das heißt, Familienunternehmen können viel von Konzernen lernen, aber sie müssen immer abwägen, passt das jetzt zu einem oder passt das nicht und muss man das gegebenenfalls anpassen. So, was können Großkonzerne von Familienunternehmen lernen? Ich würde mal sagen, vor allem die Langfristigkeit. Das ist ja etwas, was den Großkonzernen häufig fehlt. Und Familienunternehmen zeigen, dass man auch sehr erfolgreich sein kann, wenn man langfristig denkt und nicht nur auf die Quartalszahlen guckt. Und das wäre etwas, wo es natürlich wünschenswert wäre, wenn das nicht nur die Familienunternehmen machen würden.
Definitiv. Gibt es Maßnahmen, politische Maßnahmen oder welche Maßnahmen auch immer, die Familienunternehmen und den Mittelstand stärken oder besser fördern würden?
Also sagen wir so, es ist insgesamt so, wenn man mit Familienunternehmern spricht, was sie brauchen, dann sagen die Stabilität und lasst uns dann bitte möglichst in Ruhe. Ne? Also Familienunternehmen waren schon immer ganz gut, sich an unterschiedliche Marktbegebenheiten auch anzupassen. Bei Familienunternehmen ist es einfach wichtig, dass eine gewisse Stabilität auch da ist, weil jede neue Regulierung, jeder neue Standard führt dazu, dass sie einfach unglaublich viel Geld aufwenden müssen. Ja, beispielsweise die Produktionsanlagen erneuern müssen, wenn neue Vorschriften zu Plastikdeckeln oder Ähnliches kommen. Das kostet unglaublich viel Geld. Das heißt, je mehr Vorlauf, je mehr Stabilität, umso besser. Dann ist es so, dass Bürokratie Familienunternehmen, vor allem mittelständische, deutlich mehr belastet als Großkonzerne. Da haben wir vorher schon kurz drüber gesprochen. Großkonzern hat meistens irgendwo im Unternehmen die Mitarbeitenden, die man dann zu einem neuen Team formieren kann und die dann quasi an dem Reporting arbeiten oder an der Erarbeitung von Unternehmensguidelines oder was auch immer. Aber im Familienunternehmen gibt es diese Leute, die man einfach so abziehen kann und an das Thema setzen kann, einfach nicht. Das heißt, jede Bürokratie, jede Vorschrift, die tut den Familienunternehmen, dem mittelständischen, mehr weh als den anderen Unternehmen.
Ja, sehr nachvollziehbar. Du arbeitest an einem Governance-Kodex für Familienunternehmen. Mhm. Was sind da so die zentralen Punkte, die berücksichtigt werden?
Genau, also für diesen Governance-Kodex, da gibt es ja eine große Kommission, die besteht aus Wissenschaftlern und auch aus Unternehmern und einigen Verbandsvertretern, und die beschäftigt sich damit, sich anzugucken, wie müssen sich eigentlich Familienunternehmen aufstellen. Und der Governance-Kodex, das kann man sich vorstellen als Fragenkatalog, den sich jede Unternehmerfamilie vornehmen und Antworten darauf finden muss. Und die Antworten, die können sehr unterschiedlich sein, je nach Unternehmerfamilie. Also das heißt, da gibt es nicht eine richtige Lösung, sondern es gibt für jede Familie die beste Lösung. Und das wurde schon vor, ich glaube, 15 Jahren oder so in der ersten Version veröffentlicht. Und wir müssen das natürlich immer anpassen. Und wir haben festgestellt, dass wir jetzt natürlich mehr Fragen reinbringen müssen, wie sehen eigentlich unsere Werte im 21. Jahrhundert aus? Und wie vertreten wir diese Werte auch? Ja, vertreten wir die nach außen, wie das beispielsweise ein Herrn Würth politisch sehr, sehr deutlich gemacht hat? Oder auch die ganzen Unternehmen, die sich jetzt für das Thema Vielfalt einsetzen, öffentlich? Oder macht man das als Familie nicht, weil man im Hintergrund bleiben möchte? Also das sind so Fragestellungen, die sich in den letzten Jahren hervorgetan haben.
Was interessant war, dass du gesagt hast, dass Unternehmen sich die Fragen stellen, wie möchte ich auftreten, wie stark möchte ich auch in die Öffentlichkeit gehen und mich positionieren. Wie siehst du das? Ist Sichtbarkeit unverzichtbar für Unternehmen? Oder kannst du das auch sehr gut nachvollziehen, dass Unternehmen, ja, ich sag, in so einer Deckung bleiben möchten, ne? Und gar nicht so auf dem Radar oder auf den öffentlichen Schirm kommen möchten?
Also ich kann das total nachvollziehen, ja. Also ich meine, man hat eh genug zu tun als Unternehmer. Da ist irgendwie so ein sich in der Öffentlichkeit positionieren, eine Zusatzaufgabe. Und eine, die meistens noch nicht mal irgendwie honoriert wird. Und es gibt immer Leute, die das schlecht finden. Dann werden vielleicht auch noch die Kinder mit einbezogen. Also ich kann das absolut nachvollziehen. Aber die Frage ist es wirklich eine Alternative, in Deckung zu bleiben? Und das hat mehrere Dimensionen. Und zum einen, wir hatten in der Vergangenheit ja immer dieses Konzept der Hidden Champions, auf die wir sehr stolz waren.
Ja.
Und das war eine ganz, ganz tolle Sache. Aber wir befinden uns jetzt in einer Zeit, in der wir Fachkräftemangel haben und eigentlich gerade die jungen Leute brauchen. Aber wie wollen Sie die jungen Leute von den Top-Unis beispielsweise oder den Top-Ausbildungen zu sich bekommen, wenn die noch nicht mal wissen, wofür ihr Unternehmen eigentlich steht, also was das überhaupt macht und dass es das überhaupt gibt? Das heißt, das ist ein Problem. Und das zweite Problem ist, dass wenn wir in die Vergangenheit gucken, dann haben Familienunternehmen sehr viel beigetragen zur Entwicklung auch unserer Gesellschaft und indem sie auch stabile Arbeitsplätze geschaffen haben, auch in ländlichen Regionen und so weiter und so fort. Und die Sorge ist jetzt ein bisschen, wenn die Familienunternehmen sich komplett zurückziehen und überhaupt nicht positionieren, dann wissen das die Leute aber auch gar nicht mehr. Und dann fragen die sich immer mehr, warum braucht es denn die Familienunternehmen eigentlich überhaupt? Und können wir die nicht einfach als, keine Ahnung, Quelle von Einkommen sehen, dass wir irgendwie dem Sozialstaat zuführen und dann ersetzen wir die Familienunternehmen durch irgendwelche anderen Unternehmen. Und ich glaube nicht, dass das unserem Land gut tun würde, wenn wir nur noch von Großkonzernen, Unternehmen, von Finanzinvestoren oder von Unternehmen, die an irgendeinem Ort der Welt sitzen und Deutschland vielleicht noch nicht mal auf der Landkarte finden würden, quasi hier, wenn das die Eigentümer unserer Unternehmen wären. Und ich glaube, dafür muss man einfach schon wieder bewusst machen, wer eigentlich die Familienunternehmer sind und was das für Leute sind. Und dazu gehört es einfach auch, aus der Deckung zu gehen.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es sehr beitragen würde, Deutschland auch anders darzustellen, ne? Denn diese Unternehmen sind ja so unglaublich erfolgreich, ne?
Ja.
Gerade, ja, um dann auch die Aufmerksamkeit oder den Fokus von Krise und alles geht den Bach runter zu lenken, was ist alles möglich?
Oh ja.
Denn da haben wir ja die Stärke und die Innovationskraft, gerade bei den Mittelständlern. Und wir haben einige sehr gestresste Branchen, aber das sind nicht alle. Es sind die meisten Branchen, geht es ziemlich gut.
Und man kann da auch wahnsinnig viel machen. Und wir hatten erst diese Woche in Rheinland-Pfalz die Verleihung des Zukunftspreises für sehr zukunftsorientierte Unternehmen auch. Und da war wieder ein wunderbares Unternehmen mit dabei, das ich vorher auch noch gar nicht kannte, das im Bereich Wasser sehr aktiv ist, sehr tolle Technologie hat. Die sitzen irgendwo in Rheinland-Pfalz und ich würde mal sagen, wahrscheinlich kennen die wenigsten dieses Unternehmen, aber das ist ein ganz tolles Unternehmen. Wenn man sich das anguckt, kann man unglaublich viel lernen und vielleicht auch auf die eigene Branche, das eigene Unternehmen übertragen. Aber dafür muss man die Unternehmen erstmal sichtbar machen.
Absolut, absolut. Und es ist faszinierend, wie viele Unternehmen es gibt. Ich meine, du hattest es gerade gesagt, es sind so ein paar Unternehmen, die wir in den Medien haben. Wir haben aber insgesamt über 500.000 Unternehmen in Deutschland, die mehr als 10, 50 oder 100 Mitarbeiter haben.
Ja, ja.
Also das ist schon eine enorme Summe. Und wir sprechen gefühlt immer nur über die gleichen Unternehmen, die vorkommen im öffentlichen Diskurs. Und das verzerrt auch so ein bisschen die Debatte, ne? Denn es gibt so viel mehr Unternehmen, von denen wir nie sprechen und die sehr würdig sind, dass man sich von ihnen inspirieren lässt. Mein Gott, was ist das? Horror. Ich muss mir mal unseren Router anschauen. Nadine, du lehrst an der WHU, hast also auch Studierende. Und was gibst du denen auf dem Weg mit, wenn es um Familienunternehmen geht?
Ja, wir haben an der WHU Wahlkurse zu Familienunternehmen, und zwar sowohl im Bachelor als auch im Master. Und da geht es darum, erstmal überhaupt auch Verständnis für diesen Unternehmenstypus zu schaffen. Wir haben sehr, sehr viele BWL-Lehrstühle in ganz Deutschland. Und in kaum einer Vorlesung wird aber über Familienunternehmen gesprochen. Es gibt einfach noch viel zu wenige Lehrstühle für Familienunternehmen in Deutschland. Das ist ein Problem, denn der Großteil, 90% der Unternehmen sind Familienunternehmen.
Ja.
Und Familienunternehmen ticken einfach anders. Und Familienunternehmen brauchen teilweise auch eine andere Führung. Sie brauchen vielleicht auch angepasste Strategien, weil beispielsweise mit Risiko anders umgegangen wird. Und in diesen Kursen möchte ich eben den Studierenden mitgeben, dass A, Familienunternehmen die Regel sind und nicht die Ausnahme. Ich möchte ihnen mitgeben, B, dass Familienunternehmen faszinierend sind, weil man als Mitarbeitender einen deutlich höheren Impact haben kann und mehr bewegen kann als in einem Großkonzern. Und ich möchte ihnen C, aber auch mitgeben, wo die Fallstricke sind. Denn auch in Familienunternehmen ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Es gibt ein paar spezifische Probleme und darauf möchte ich sie aufmerksam machen. Und ihnen natürlich Tools an die Hand geben, wie sie das überwinden können.
Was sind so diese spezifischen Probleme?
Also eine Herausforderung ist natürlich, wie Entscheidungen getroffen werden, wie man beispielsweise ein Risiko doch eingehen kann, vor allem wenn etwas älterer Patriarch noch an der Spitze ist, wie man da argumentiert. Das zweite ist so dieses Zusammenspiel auch von externem Management und Unternehmenseigentümern, was sowohl exzellent funktionieren kann, als auch sehr konfliktreich sein kann, wenn man sich vorher nicht über die Rollen abgesprochen hat. Das dritte ist, wie die Unternehmerfamilie insgesamt funktioniert. Wir haben ja vorher schon über den Family Governance Codex gesprochen. Es gibt Familien, die sind wunderbar organisiert und es gibt solche, die sind das nicht. Und solche Konflikte können dann im Zweifelsfall auch aufs Unternehmen überschwappen. Und der letzte Punkt ist, wir hatten auch schon über die Nachfolge gesprochen. Ja. Nachfolge kann extrem gut funktionieren, aber es gibt auch Unternehmen, die sich zu spät um die Nachfolge kümmern. Und wenn man erst mit 70 oder später anfängt, sich darüber Gedanken zu machen, ist es einfach oft zu spät. Und wenn es dann niemanden aus der Familie gibt, kann das auch zu unglaublicher Unsicherheit im ganzen Unternehmen führen.
Ja, das kann ich sehr nachvollziehen. Was ist ein Forschungsprojekt in Bezug auf Familienunternehmen, was dich sehr fasziniert oder begeistert momentan?
Im Moment, also ich arbeite an vielen spannenden Projekten. Ein sehr spannendes Projekt ist das meines Doktoranden Leon Erne, der sich mit Nachhaltigkeit in Familienunternehmen beschäftigt und sich anguckt, wie es denn eigentlich um die ökologische Nachhaltigkeit vor allem bestellt ist. Und er ist gerade dabei, ein Phasenmodell zu entwickeln mit unterschiedlichen Phasen, in denen sich mittelständische Familienunternehmen gerade befinden, was da die Aktivitäten sind, wie die Familie das Ganze auch beeinflusst. Und in dem nächsten Schritt will er sich jetzt noch angucken, wie denn so Investitionsentscheidungen getroffen werden und welche Gründe da Nachhaltigkeit spielen oder auch nicht spielen. Und das ist, finde ich, neben ganz vielen anderen spannenden Forschungsprojekten deswegen spannendes, weil es einfach so unglaublich relevant ist, nicht nur für die Forschung, sondern auch für die Praxis, also quasi für beide Zielgruppen, die wir haben.
Gibt es ein Buch, was die Sichtweise von Familienunternehmen oder ich sag mal die DNA von Familienunternehmen sehr gut darstellt? Etwas, ein Buch, was du empfehlen könntest?
Mit Büchern ist das tatsächlich etwas schwierig, denn es gibt sehr viele Bücher, die immer unterschiedliche Aspekte auch berücksichtigen. Und an vielen habe ich auch selber mitgewirkt. In den letzten Jahren habe ich beispielsweise viel an Büchern mitgewirkt, die nicht nur Familienunternehmen betreffen, aber auch Familienunternehmen. Das ist eine Buchreihe mit der Claudia Rankers zum Thema Frauen schaffen Werte. Das ist spezieller Fokus auf Frauen. Aber da kommen beispielsweise sehr viele Familienunternehmerinnen zu Wort, die ihre Perspektive auf Nachhaltigkeit, auf Nachfolge, auf Werte darlegen. Also das ist, denke ich, eine absolute Empfehlung. Yeah. Ansonsten ist es so, dass es im Internet sehr gute Quellen gibt. Es gibt eine Seite, eine englischsprachige Seite, die nennt sich familybusiness.org. Und das ist eine Zusammenfassung von Artikeln, die sind für die Praxis geschrieben. Und die behandeln ganz viele unterschiedliche Themen rund um Familienunternehmen. Also von Konflikten zu Nachfolge, Innovation, Agilität, da ist alles dabei. Und es ist auch eine sehr, sehr offene, ehrliche Darstellung, die sowohl die positiven als auch die negativen Seiten von Familienunternehmen beleuchtet.
Toll, super. Werde ich mir mal anschauen. Nadine, du bist viel unterwegs. Wie schaffst du es, auch mal abzuschalten? Mit deinem vollen Terminkalender, mit den vielen Forschungen und den Keynotes. Also bei dir ist ja viel los im Leben.
Ja, das ist in der Tat so. Mein Terminkalender ist da ziemlich voll und insofern muss ich das tatsächlich bewusst einplanen. Bei mir findet das Abschalten durch den Sport statt. Also ich mache viel Laufen, Fahrradfahren, Schwimmen. Und also mit Fokus vor allem auch auf Laufen. Bin dieses Jahr auf 2 Marathone gelaufen.
Wow.
Das schafft man nur, wenn man wirklich auch dafür trainiert. Und also bei mir hat die Anmeldung für den Marathon hat gesorgt, dass das Sportprogramm wieder wirklich in den Kalender aufgenommen wurde. Dass ich mich dann auch gezwungen habe, das in meine wöchentliche Routine mit einzubauen.
Na toll. Was bedeutet Erfolg für dich?
Das ist eine sehr gute Frage. Für mich ist Erfolg einen positiven Impact zu haben. Also Dinge ins Positive zu verändern. Und das kann man natürlich auf ganz unterschiedlichen Dimensionen haben. Das kann unterschiedlich groß oder klein sein und das kann ehrlicherweise auch unterschiedlich sichtbar sein. Aber zu wissen, dass man Dinge positiv beeinflusst hat, das ist für mich Erfolg.
Sehr schön. Kommen wir zur letzten Frage. Was ist so eine Botschaft, die in dir brennt, die du unbedingt weitergeben möchtest?
Gibst du mir hier eine kurze Minute zum drüber nachdenken?
Ja.
Weil ich habe ein paar Botschaften.
Du kannst dann alle geben.
Alles gut, alles.
Gib alle, die da sind. Das muss nicht eine sein. Mhm. Ja, kannst auch mehrere. Dann machen wir das vom Singular zum Plural.
Also wenn ich mir im Moment die Welt angucke, dann wäre es mir ganz wichtig, dass wir einfach alle wieder mehr dazu übergehen, einen Moment zu reflektieren und den anderen zu verstehen. Also ich habe das Gefühl, bei ganz vielen Veranstaltungen, Gelegenheiten, Events, wenn ich mit Leuten spreche, was die in ihrem Beruf erleben, ist es oft so, dass wir alle mit ganz gesättigten Annahmen schon hineingehen, was der andere wohl damit meint und wie er oder sie sich fühlt und dergleichen. Und ich glaube, ein Stückchen innezuhalten, zuzuhören und zu versuchen, den anderen zu verstehen, das würde uns bei vielen Dingen weiterbringen, egal ob das jetzt Politik oder Arbeitsleben ist. Aber ein mehr Zuhören ist das, was wir, glaube ich, in 2024 und bald 2025 brauchen.
Ja, danke. Das ist ein tolles Schlusswort. Nadine, vielen herzlichen Dank für deine Sichtweise, für deine Erfahrung, für das Teilen deiner Erkenntnisse. Vielen herzlichen Dank und ja, auch danke für deinen Einsatz für Familienunternehmen, die wirklich das Rückgrat unserer Wirtschaft sind.
Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht. Danke.
Ja, danke schön.
Ich bin Simona Deckers und das ist der The Path of Purpose Podcast. Connecte mit mir auf LinkedIn und Instagram. Auch dort findest du das Neueste zu Leadership und Power pur. Buche dir ein Beratungsgespräch mit mir, wenn du mehr über gute Führung und Leadership wissen möchtest.